Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Dem Schweizer Techpod. Herzlich willkommen beim Techtel. Was?
Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
Der Tech-Podcast von Digitec.
Ja, 251. Folge vom Techtelmechtel, dem Tech-Podcast von Digitec. Ich bin der Florian Bodocki und ich habe wieder eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. Wir haben der Domagoj Belancic aus Bern.
Hallo, sorry, ich töne wahrscheinlich nicht so gut wie sonst, weil mein verdammtes Mikrofon ausgestiegen ist, kurz vor der Podcastaufnahme. Und vor 2 Stunden hat noch alles funktioniert. Einfach, dass ihr wisst, wieso dass ich ein bisschen, der Samuel jetzt vorhin Teamspeak-mässig töne. Das ist, tut mir leid.
Teamspeak-Romantik. Genau, besagter Samuel ist natürlich der Samuel Buchmann in Winterthur.
Der einzige mit einem vernünftigen Mikrofon da. Hallo zusammen.
Und du natürlich, Entschuldigung. Und den Ehrengast heute aus Biel, nämlich den Kevin Hofer.
Ja, hallo zusammen. Bei mir rauscht es ab und zu. Wieso erfahrt ihr das später?
Genau, und bei mir wird es so sein, dass bei mir vielleicht mal ein bisschen der Dialekt wechselt, wenn wir gerade 2 Berner heute hier haben, man möge mir verzeihen. Also tatsächlich die einzige Konstante ist heute der Samuel. Die Konstante braucht es auch ein bisschen. Wir haben nämlich sehr viele verschiedene Themen und hoffen, dass wir hier dafür ein bisschen den Faden behalten können. Wir reden über den grossen Linux-Umstieg von Kevin. Wird uns über seine Daily Perks mit Linux berichten. Dann reden wir darüber, dass die US-Amerikaner jetzt Deepfake-Porn und Revenge-Porn verbieten wollen und warum das gar nicht alle so gut finden. Im Big Screen reden wir über den Anime Moonrise und über den Splatter Cinderella's Curse. Und in der Spielecke geht es weiter mit Claire Obscure und die Remastered Version von Days Gone. Aber wir starten wie immer mit unseren News.
News. News aus der Tech-Welt.
Kevin, gefällt dir nicht mehr zu Redmond?
Zu Redmond? Nein, mir gefällt es überhaupt nicht mehr zu Redmond, nein. Genau, darum habe ich mich gewagt an einen Umstieg, und zwar auf Linux. Das ist so ein Umstieg, wo ich muss sagen, dem geht einen ziemlich langen Denkprozess voraus. Ich würde grob sagen, der hat schon in den 90er angefangen, als ich das erste Mal Kontakt hatte mit Linux, weil es mein Vater mal kurzzeitig hat installiert hatte auf seinem PC. Und irgendwie mal gefunden, hey, jetzt habe ich einfach genug von dem Windows, genug von ständigem Tracking, genug von ständigem Zeug müssen wegklicken, nervige Updates im dümmsten Moment. Und dachte, jetzt probiere ich es mal aus und steige um auf Linux.
Ein 30-jähriger Denkprozess ist das.
Ein 30-jähriger Denkprozess, quasi ja. Genau. Hey, und am Anfang war es wirklich so, echt pure Überforderung, weil ja, es geht nicht wie Windows 10 oder 11, da kannst du entweder oder. Bei Linux gibt es so viel Distros, kaum einen Überblick, oder? Und du musst irgendwie etwas raussuchen.
Und das ist ja immer so, für mich als Laie, ich lese das immer in den Kommentaren bei uns und dann sagt der eine, ah, du musst die und die Tischte und etwa 10 verschiedene. Und ich denke mir immer, das ist ja schrecklich kompliziert.
Ja, ich kenne nur Red Hat und SUSE noch aus den alten Zeiten.
Hey, genau, wie du sagst, bei so einem Nischenprodukt ist doch üblicherweise, du bist für eins bestimmt davon, bist Feuer und Flamme. Und die anderen sagen dir überhaupt nichts. Oder du bist das gute Gegenteil und alle empfehlen dir, probier die sind alle gut. Und dann bist du noch viel mehr überfordert, oder? Mhm. Ich habe dann mal gefunden, hey, jetzt muss ich einfach mal für eins entscheiden. Dann habe ich mich für das Bazite entschieden. Das ist eine relativ neue Distro, die sich ein bisschen an Steam OS orientiert. Und ich habe gefunden, hey, es ist eine gute Distro für mich, weil ich zumindest im Privaten nicht mehr viel was zu tun habe. Weil mein PC brauche ich privat zum Zocken. Und das ist eine Distro, wo du quasi einfach alles Gamer-Relevante von Anfang an weg drauf hast. Eben zum Beispiel Steam. Musst du schon mal nicht mehr drauf
herkommen. Darf ich einen Schritt zurück machen? Weil ich als totaler Laie, wenn du so von Distros anfängst zu reden, ich weiss schon gar nicht, was das ist.
Es gibt eben verschiedene, wie Programmierer von Linux. Also da gibt es die grossen, wo vieles drauf basiert. Zum Beispiel das Ubuntu oder das Fedora. Dann gibt es noch Arch Linux, wo so ein bisschen die anderen Distributionen, die wieder Leute finden, dort wollte ich etwas anpassen, passen das wieder an und so gibt es einfach zig verschiedene Programme.
Und es sieht wie anders aus auf der Benutzeroberfläche oder es funktioniert dann auch anders? Es
funktioniert auch ein bisschen anders. Ich glaube, das Relevante für die meisten ist eigentlich die Benutzeroberfläche, wenn du es hörst. Und der Witz ist, du kannst die Benutzeroberfläche bei Linux kannst du so anpassen, wie du willst, dass es so aussieht, wie du willst. Also im Endeffekt denke ich jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, ich bin immer noch nicht Experte bei diesem Linux, aber ich denke jetzt im Endeffekt, das Entscheidende ist gar nicht mal so sehr die Distro, die du hast, sondern wie du deinen Desktop, wie du das Aussehen von deinem OS nachher konfigurierst unter Linux. Okay. Und eben das kannst du quasi mit jeder Distro gleich aussehen. Das spielt nachher nicht so eine grosse Rolle. Es sind nachher andere Sachen, wie du Programm installierst, wie offen oder zu die Distro ist und so, was du alles kannst verändern. Und das wäre eigentlich so grundsätzlich die Unterschiede, kann man sagen. Und dann haben wir nachher für das entschieden, weil ich gefunden habe, ich kenne SteamOS und dann machen wir mal das Beside, wo das ein bisschen ähnlich sein soll. Interessanterweise basiert SteamOS aktuell auf Arch Linux und Beside auf Fedora. Also dort hast du wieder ganz ein anderes Ding. Aber ja, ich habe gefunden, irgendwo muss ich anfangen. Also fange ich jetzt einfach mal an. Und das Zugcoole ist, dass es einfach ist anzufangen. Also die Installation ist, habe ich quasi noch nie so einfach erlebt, wie jetzt bei Linux. Du erstellst dir einen bootfähigen USB-Stick oder eine Festplatte, eine SSD, eine externe. Und bootest drauf und dann innerhalb von 10 Minuten ist das Ding drauf. Und wirklich, eben, auch schon das ist ein ganz anderes Erlebnis. Du musst nicht anmelden irgendwo, also kein Kontozwang. Du musst nicht wegklicken, ich will nicht zusätzliche Werbung und optionale Werbung nicht. Und zusätzlich optionale Werbung will ich auch nicht. Auch diesen Brunz musst du einfach gar nicht anwählen, sondern es installiert es dir einfach und du hast es ohne Tracking, ohne irgendwelchen Kontozwang oder so. Und das ist wirklich, das ist der Hammer. Das ist wirklich so richtig erfrischend, wenn du von Windows kommst. Hast du bei Mac ja auch, aber nicht ganz in dem Ausmaß, wie du es bei Windows hast. Und bei Linux hast du es quasi einfach
nicht. Aber ein bisschen vermisst es schon, oder nicht?
Hey! Nein, bis jetzt nicht so. Gut, ich muss sagen, ich komme nachher noch ein dazu. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Gaming-Erfahrungen gemacht. Es ist jetzt noch nicht immer so rund gelaufen, wenn ich mir es erwünscht hätte, respektive wenn ich mir es von Windows gewonnen bin. Also jetzt bei zwei Games, die ich in letzter Zeit vor allem gezockt habe fürs Testen, bei dem Lost Records und beim Clair Obscur hatte ich schon einige Abstürze gehabt. Und erstaunlicherweise muss ich sagen, weil Lost Records ist ein Game, wo eigentlich die Treiber aktuell sind von der Grafikkarte. Das Game ist eigentlich schon länger draussen. Wohingegen Clair Obscur hat mir jetzt noch mehr eingeleuchtet, weil ja, schliesslich war das Game noch nicht wirklich draussen, wo ich es gespielt habe. Sprich, die Treiber waren auch gar nicht offiziell released. Gewesen. Und dort leuchtet es mir noch mehr ein, dass ich mal einen Absturz habe oder so. Aber eben genau das ist das Stichwort. Games, allgemein Software oder unter Linux. Das ist halt auch noch das. Du vieles kannst du einfach nicht mehr nutzen. Also die Adobe Suite zu installieren ist ein Pain, wirklich, zum Beispiel, wo wir ja viel brauchen. Und das braucht halt auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, ich kann mich von dem auch lösen. Das war auch ein weiterer Punkt bei mir, dass ich gefunden habe, ich kenne jetzt das Adobe-Zeug, ich will nicht wechseln. Vielleicht könntest du jetzt browserbasiert nutzen, also Photoshop, Lightroom, GC Blades, glaube ich, online. Aber ich habe dann auch gefunden, hey, wenn schon, dann schon, dann richtig, dann löse ich dich auch von diesen multinationalen Datenschluckspechten und einfach geldgierigen Säcken und dann gehst du richtig all in und nutzt die Open Source. Und ich habe sowieso immer Photoshop genutzt, was für meine Ansprüche total Overkill war. Lightroom wäre für mich, für das, was ich brauche, total genügend gewesen. Und dann habe ich mich dort zum Beispiel für Darktable entschieden. Das ist ein Open-Source-Programm, das eigentlich für alles gibt. Also Windows, Linux und Mac. Kannst du überall brauchen. Und das macht eigentlich, was ein Lightroom macht. Und ich kann echt alles mit dem machen, was ich sonst mit dem Photoshop haben müssen. Also wenn ich mal irgendetwas mache, bearbeiten, mit dem Kopierstempel etwas rauslöschen oder so, die Linienbegradungen, Vignettierungen entfernen, die Beleuchtung überarbeiten, alles geht problemlos mit diesem Programm. Und es ist schon viel schneller als irgendwie Lightroom. Das Gefühl, es macht zack, die Bilder sind geladen und es ist fertig. Nicht so wie Lightroom, wo ich manchmal das Gefühl habe, start mal auf, oder Photoshop war ganz schlimm mit dem Aufstarten. Ich muss wirklich sagen, es ist recht cool, das ist Fact. Genau, beim Umsteigen eigentlich auf die alternative Software ist vor allem im Privaten weniger ein Problem. Geschäftlich halt mehr. Wir nutzen nochmal Microsoft Suite, wir nutzen das Teams für das Kommunizieren, das Outlook für die Mails. Dort geschäftlich muss ich jetzt halt gleich noch darauf zurückgreifen. Ich kann jetzt damit abtun, dass ich sage, hey, es ist beim Geschäft.
Aber kannst du nicht auf Browser-Version ausweichen?
Outlook nutze ich sowieso seit Jahren nochmal noch browserbasiert. Ja. Das habe ich nie installiert gehabt. Teams habe ich jetzt mal eine Version installiert gehabt. Aber die hat mir vor zwei Tagen, gestern ist es gewesen sogar, wo wir eine Teams-Sitzung hatten, hat es mir einfach mein Audiogerät, der Speaker, nicht angezeigt. Also angezeigt, aber ich habe nichts darüber gehört. Zigmal neu gestartet, wieder probiert, nicht gegangen. In browserbasierte Version rein und die funktioniert jetzt einwandfrei. Darum habe ich jetzt die Linux-Version für Teams einfach wieder abgeschossen und brauche es nochmal noch im Browser. Mache es dort halt so.
Aber das ist ja dann das, wo man sich gar nicht. Also, man überlegt sich schon, aber so das Ausmaß, dass dann nachher natürlich auch die Software, die es nicht gibt, dann musst du umdenken. Entweder hast du sie browserbasiert oder du musst ganz etwas Neues lernen. Oder das ist ja.
Das ist ein grosser Punkt. Ja, das ist ein Punkt. Was mich auch noch länger hat, ist mein CAD. Also ich zeichne nicht viel digital am Computer, also konstruiere nicht viel digitale Objekte, aber wenn ich es mache, dann habe ich mich einfach jetzt an mein Fusion gewöhnt, das Fusion 360 CAD-Programm, und das gibt es für Linux nicht. Mhm. Aber da haben wir jetzt ganz viele Leute in den Kommentarspalten, haben wir ein Onshape empfohlen, das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche, aber browserbasiert. Dort habe ich jetzt eigentlich eine vernünftige Lösung. Ist halt auch da wieder. Es ist browserbasiert, alles ist in der Cloud, oder? Und Daten sind sehr wahrscheinlich irgendwo in den USA, was ich auch mal gesagt habe. Möchte ich euch auch weniger mit dem Umstieg, aber bei dem muss ich jetzt auch einfach so ein bisschen wie einen sauren Apfel reinbeissen. Und mit dem Leben, sage ich jetzt mal, höchstens über auf Blender umschulen. Aber es ist halt auch wieder mit sehr grossem Aufwand verbunden, wieder so eine Software von Grund auf neu zu lernen, oder?
Ja. Wie ist denn Wie ist denn das jetzt zum Beispiel gerade bei einem CAD-Programm? Ich meine, das ist ja relativ gross, die Files, die du da produzierst. Wenn du das jetzt im Browser basiert hast, kannst du das trotzdem einfach so easy peasy exportieren? Also ist jetzt eine sehr spezifische
Frage. Also für einen 3D-Druck sowieso. Meistens sind das STL-Dateien, die sind voll easy, die sind ja nicht riesig.
Ah,
die gehen, weißt du, wenn, dann hast du wirklich das Konstruktionsfile, das gross ist, wo du nachher dann kannst Änderungen drinnen machen. Aber wenn du das exportierst als 3D-Figur, ist das nicht eine grosse, ist das nicht eine grosse Datei im Endeffekt. Genau, und ja, was ich auch gemerkt habe, in den ersten zwei Wochen bin ich jetzt etwa dran, ist, dass es noch recht schwierig ist, an Infos zu kommen, wenn mal etwas nicht läuft. Bei Windows googelst und du hast es. Aber bei Linux, wo es eben zig Distros gibt, musst du richtig googeln lernen, damit du genau für die Distro oder genau für das, was passiert, etwas findest. Und Bassett ist noch mal ein bisschen spezieller als Fedora, weil es noch gewisse Befehle annimmt im Terminal innen. Und andere gehen nicht und dann musst du das einfach halt alles auch noch lernen. Ich muss jetzt zum Beispiel immer wieder auf die Dokumentation von B-Sites zurückgreifen. Du kannst nicht einfach googlen und dann kommt die Antwort bei Windows und dann weißt du, was du zu tun hast. Das ist wirklich das, was noch... Es ist mit mehr Handanlegen verbunden. Das ist wirklich noch krass, muss ich wirklich sagen.
Hey, und bei Games, bei Multiplayer-Titeln, da gibt es ja auch gewisse Einschränkungen wegen diesen Anti-Cheat-Tools, die alles voraussetzen,
genau,
oder?
Das funktioniert effektiv nicht, genau. Also, das ist League of Legends, Globes, Call of Duty, das sind so die üblichen Verdächtigen, die einfach halt nicht gehen. Da bist du halt einfach nach wie vor an Windows gebunden. Das betrifft mich jetzt nicht, weil die Sachen, die habe ich nur gezockt, wenn ich für einen Test vor einem Maus oder so, wenn ich mal müssen schnell reagieren oder so, und sonst zocke ich die Games einfach nicht, darum ist mir das eigentlich wie egal. Aber ich kenne viele, die mir immer sagen, ja, es ist nicht alles andere zu neu lernen, sondern es sind genau die Games, die ich nicht zocken kann, die mich hinterher zum Wechseln. Das ist wirklich Mist. Ich hoffe, das kommt noch, dass das Anti-Cheat, die Games, die dadurch blockiert werden, auch unter Linux laufen, damit auch mehr Leute den Umstieg wagen. Genau. Ja, und ich, wie gesagt, ja, immer so ein bisschen. Am Anfang hatte ich auch so ein Problem, die dann auftaucht und dann wieder weg sind. Zum Beispiel habe ich mir probiert, auf mein Heimnetzwerk zu verbinden, aber keinen Internetzugang gehabt. Keine Ahnung wieso. 30 Mal verbunden, mit dem Handy ist es gegangen, sowieso. Neustart gemacht, nichts passiert. Dann habe ich Hotspot eingerichtet auf dem Handy, wo notabene über das WLAN verbunden ist, von mir die und dann hat es funktioniert. Und dann, zwei Tage später, ist alles wieder gegangen, wo ich einfach noch nie verstanden habe, wieso das Problem war. Aber du, ich habe es irgendwie können beheben mit einem Workaround und das ist ja eigentlich die Hauptsache. Ich meine, es sind Kleinigkeiten, die ich irgendwie habe können lösen. Aber eben, den Tag merkst du es halt schon, es ist noch, auch Windows 11, ich weiss, es ist hure buggy, aber es wirkt halt schon nicht, gleich noch nicht ganz so poliert jetzt wie ein Windows oder wie ein Mac OS. da müsstest du wirklich einfach nochmal die viel besser auskennen. Vielleicht kommt das bei mir irgendwann mal, wenn ich es jetzt seit 10 Jahren nutze, dass ich würde sagen, ist ganz easy, wo du machst das und das, und gehst es im Terminal rein und das Problem ist gelöst.
Aber ja, du musst schon ins Terminal reingehen, das ist schon eine Stufe mehr, als nicht viele Leute sich
ja,
trauen.
Ja, musst prinzipiell auch nicht mehr immer. Jetzt, du hast beim Bassite, den ich jetzt habe, hast so eine Discover-App. Das ist echt das gleiche wie der App Store unter macOS oder unter Windows. Und dann kannst du eigentlich die Software auch über ein grafisches Interface installieren. Dann musst du nicht ins Terminal gehen. Also, du könntest es schaffen, wenn du nicht irgendwie Software installieren oder etwas machen willst, das weitergeht als das, kannst du eigentlich alles auch über ein grafisches Interface und musst nicht ins Terminal rein. Aber es ist sicher sinnvoll, wenn du etwas vom Terminal lernst. Ich probiere mich jetzt langsam ein bisschen reinzufuchsen, weil du halt einfach auf viel mehr Einstellungen kannst vornehmen.
Mir würde vor allem zu googlen, nach Antworten abschrecken, glaubst du. Ich glaube, es gibt nichts Frustrierendes, als wenn du auf dein spezifisches Problem keine Antwort findest im Internet. Und ich glaube, da hätte ich keine Nerven dafür, auf lange Sicht,
beim Umsteigen. Ja, da bin ich dort auch einverstanden. Das ist jetzt wirklich das, was mich bis jetzt am meisten nervt. Genau. Aber es sind nicht die Abstürze, die ich jetzt hatte in den Games, die sind ärgerlich. Aber ja, es sind auch moderne Games. Oder selbst wenn du ein storygetriebenes Game hast, alle 2 Minuten wird es automatisch gespeichert und dann kannst du dort weitermachen, was abgestürzt ist. Dann wartest du halt heute, bis der PC neu gestartet ist. Aber ja, das ist wirklich so, das ist das, was mich auch noch so ein bisschen am meisten stresst. Aber eben, oder, es ist ein Umgewöhnen, es ist eine Learning Curve. Am Anfang ist sie relativ steil. Und wenn du mal drin bist, wird es sicher viel einfacher sein. Also ich freue mich jetzt, das noch weiter auszuprobieren und auch schon nach 2 Wochen kann ich glaube sagen, hey, ich glaube, ich werde dabei bleiben. Ich gehe auch nicht auf Windows zurück. Ja, ich glaube, ich behalte es. Einfach, einerseits, weil ich jetzt finde, jetzt habe ich angefangen damit und andererseits, weil ich auch schon wieder zu faul bin, für wieder umzustellen. Ich glaube, es ist so eine Kombination aus beiden.
Und hast du irgendwie noch ein zweit PC oder Partition oder etwas mit Windows und kannst du auf zurück nichts. Du bist es wirklich komplett.
Ich bin wirklich komplett umgestiegen. Wow. Also, mein anderer PC liegt unter dem Pult, aber er ist nicht mehr angeschlossen. Und bis ich den wieder angeschlossen habe, schießt mich mehr an, als weiter zu probieren. Ich glaube, es ist jetzt wirklich einfach. Es ist jetzt so, wie es ist.
Aber so ein Laptop oder so hast du noch irgendwo.
Hey, der Mac. Ja, MacBook okay, einfach, ja. Aber es ist halt nicht Windows, von dem her, mit dem arbeite ich ja eigentlich eh nur und zocke nicht. Also von dem her, nein, ist wirklich, die Idee ist nicht mehr zurück.
Okay. Tja, Bill Gates.
Mutig.
Da ist gut. Hey, danke vielmals für deine ausführliche Berichterstattung, Kevin.
Bitte.
Und dann weiss ich jetzt, glaube ich, langsam, dass meine Zeiten als Informatiker, was ich ja bin von Haus aus, ein bisschen vorbei sind.
Weil du aber keinen Bock hast, um das auch machen, meinst du, oder was?
Hey, ja, also ich gelegentlich befällt mich so ein bisschen das Bastelvirus und so, gerade so im Netzwerkbereich, aber ich glaube, im Alltag würde man einfach die Geduldsfaden reissen, wirklich.
Ja, ich glaube, man muss wirklich so ein bisschen Freude haben daran, oder zum das wie wollen,
ja.
Problem lösen und so, das.
Ich merk's,
ja, dann macht es Spass.
Voll. Ich merke es auch, zum Beispiel bei den Smartphones, ich mache ja nicht mehr so viel mit Smartphones, aber schon nur so die App-Züglerei und dann bin ich mal wieder mit dem Android unterwegs und dann funktioniert, dann logischerweise funktioniert AirDrop nicht und nein. Gut. Hey, wir kommen zum nächsten Thema und zwar zum sogenannten Take-It-Down-Act. Das ist ein Gesetz, das jetzt gerade vom Repräsentantenhaus abgesegnet worden ist, anfangs dieser Woche. Und jetzt noch vom Donald Trump unterschrieben werden muss, damit das in Kraft geht. Das gilt als Formsache. Und dort geht es darum, dass man eine gesetzliche Handhabe hat gegen intime Bilder und Videos, die nicht einvernehmlich publiziert worden sind im Internet. Heisst eigentlich sogenannte Rache-Porn oder auch Deepfake von halt Leute ohne ihr Einverständnis. Das Gesetz, das durchaus vernünftige Anliegen, wie ich finde, ist wirklich so klar angenommen worden. Also im Repräsentantenhaus sind 409 zu 2 Stimmen ist die Abstimmung ausgegangen, parteiübergreifend.
Nie ist sich die USA so einig wie bei dem Gesetz.
Absolut. Auch parteiübergreifend wirklich. Also hat niemand irgendwie hinterfragt. Initiatoren von dem Ganzen sind der Ted Cruz gesehen. Das könnte vielleicht ein oder für andere von euch ein Begriff sein. Das ist ein Republikaner, ein sehr konservativer. Und Amy Klobuchar, sie ist Demokratin. Ich muss sagen, den Namen habe ich auch zum ersten Mal gehört.
Was, Amy Klobuchar? Nein, die ist recht bekannt.
Ah, wirklich? Okay, ja. Dann bin ich in dem Fall nicht so, gar nicht so tief drin, wie ich gemeint habe. Jedenfalls, das Gesetz soll Betreiber von Social Media oder irgendwelche Kommunikationsplattformen dazu verpflichten, konsequent und schnell gegen eben die Inhalte vorzugehen, die ohne Zustimmung veröffentlicht worden sind. Es sieht vor, dass wenn das gemeldet wird oder wenn das entdeckt wird, innerhalb von 48 Stunden nach dieser Meldung muss der Inhalt gelöscht sein, sonst kann es eine Strafe geben. Also wenn du irgendetwas entdeckst auf Facebook oder auf X oder auf weiss nicht was, 48 Stunden und sonst gibt es einen Buß oder was auch immer. Und auch die Androhung von einer Veröffentlichung, also so Sextortion-mässig, wenn du irgendwie gelimt wirst auf irgendeinem, was weiß ich, Chatroulette oder so, auch das ist wird unter Strafe gestellt. Und da sind gerade Meta und Google oder auch Snap sind da direkt jumping on the bandwagon. Aber jetzt...
Also was, die finden das auch gut, oder was? Die sind ja dafür gewesen. Okay.
Also sie signalisieren Unterstützung. Oder? Es ist ja klar, dass sie sich da nicht dagegen wehren, weil sonst heisst es, hey, der Mark Zuckerberg will weiterhin illegale Porn-Content. Oder?
Und eben, so. es könnte ja für sie praktisch sein, wie du jetzt uns dann wahrscheinlich erst erzählen. Also das hat ja...
Genau.
Ja.
Man hat jetzt aber zwei Probleme. Das eine ist, das Gesetz ist offenbar sehr sehr hemdsärmelig formuliert, sehr schwammig, mit der heißen Nadel gestrickt. es gibt keine klaren Grenzen, es gibt keine klaren Definitionen, es ist nicht klar, was gilt alles. Und es besteht halt dort die Gefahr, dass in voreiligem Gehorsam halt auch Inhalte dann gelöscht werden, wo eigentlich gar kein Revenge-Porn sind. Also wenn das irgendwie Kunst ist oder wenn das irgendwelche Glossen sind, weil Plattformen dort die Strophen scheuchen oder eben auch, wenn man angezeigt wird, wenn zum Beispiel irgendetwas, also wenn jetzt da irgendwie der Fritzli Meier von seiner Freundin ein Bild online stellt, ist es auch, und die ist aber einverstanden, ist es ja gar nicht nachweisbar. Oder wenn du dann gemeldet wirst von jemandem als Fritzli Müller oder Fritzli Meier, dann kann die Strafverfolgung sofort losgehen. Oder wenn die Plattformen ihrerseits eine Strafverfolgung vermeiden wollen.
Also Strafverfolgung, also Plattformen können keine Strafverfolgung machen, aber sie müssen
abnehmen. Sie können sie abnehmen, aber du wirst dann auch verzeigt.
Ah, wirklich? Reicht eine Anzeige? Ah, wirklich? Okay, krass.
Das ist die Idee.
Sehr viel Missbrauchspotenzial, ja.
Genau, sehr viel Missbrauchspotenzial, weil es gibt, das Gesetz hat auch keine Einspruchs- oder Widerspruchslösung. Du kannst nur deinerseits halt juristisch gegen die Anzeige vorgehen, was natürlich vor allem in den USA sehr, sehr teure Sache ist. Und das kann natürlich sich nicht jeder oder jede leisten, der Gang vor das Gericht. Sehr große Missbrauchspotenzial, sehr große Gefahr, um da irgendwelche unliebsame Quellen zum Schweigen zu bringen.
Du kannst das ja als, wenn ich mich jetzt so in die Lage von Facebook oder etwas versetze, das ist ja so ein. Es geht genau die gleiche Richtung wie das Fact-Checking, das sie jetzt quasi abgeschafft haben, mit der Begründung, dass du das nicht kannst skalieren, wenn du das menschlich willst machen. Und Algorithmen sind fehleranfällig und darum machen wir sie aber gar nicht, was ich auch für einen schlechten Ansatz halte, aber anyway, sei es dahingestellt. und jetzt ist da eigentlich genau das Gleiche, weil das kannst du auch wieder nicht skalieren. Also entweder setzt du einen Menschen an, der das dann manuell müsste, jede Meldung kontrollieren, aber das ist nicht realistisch, vor allem nicht, wenn es immer mehr wächst. Und dann bist du genau wieder am gleichen Ort, nämlich dann machen sie einfach Algorithmen, das nehmen sie automatisch ab. Und dann nehmen sie einfach alles ab und es werden irgendwelche Leute verzeigt. Und, ja, okay.
Ganz genau. Ganz, eben das schlägt ja dann in die gleiche Kerbe, oder? Durch die Moderationsteam, die da so radikal verkleinert worden sind. Wenn du nur so, so eine kurze Reaktionszeit hast, dann ist halt die Gefahr, dass du einfach das in, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, oder?
Mhm.
Das eine. Und das andere große Problem ist natürlich, dass die, die Erkennungssysteme und die Meldeprozesse auch private Plattformen ins Visier nehmen müssten. Also Messaging-Dienst, zum konkret sein, oder PNs, also Nachrichten, die du dir über Instagram schickst, oder halt eben Rebrau, WhatsApp, Signal und Konsorten. Und das geht ja nicht, weil das ist Ende zu Ende verschlüsselt und es ist natürlich klar, dass man dann gerne möchte, dass die, die Verschlüsselung aufgeweicht wird oder dass das Gesetz das vorsieht. Oder? Und ja, ich kann mir vorstellen, dass Donald Trump im Oval Office direkt das Rad schlägt vor Freude, oder? Wenn er so etwas hört. Und da
nein, wieso? Das ganze Verteidigungsministerium kommuniziert über Signal. Also.
Ja, klar. Aber eben. Das ist dort dann auf einem anderen Blatt. Oder?
Ja, ja, klar.
Aber es gibt jetzt, so, es gibt jetzt halt so Institutionen wie die IFF, die Electronic Frontier Foundation, wo, wo einfach sagt, hey, das zieht den sogenannten Chilling-Effekt nach sich. Also aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen tut sich die Plattform einfach legale Inhalte entfernen und einfach komplette Willkür wird da um sich greifen und eben wie gesagt, Privatsphäre wird massiv gestört. Und ja, aber jetzt, also ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich die Tage mal unterschrieben. Also es gilt als äußerst unwahrscheinlich, dass Donald Trump das nicht unterschreibt. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf uns, also in der Schweiz oder in der Europäischen Union. Die nicht einvernehmlichen Deepfakes oder Porn in der EU sind bereits beschlossen. Schon länger. Da gibt's, die haben jetzt noch bis in 2 Jahren Zeit, also die 27 Mitgliederstaaten haben noch jetzt noch 2 Jahre Zeit, das in ihr nationales Recht aufzunehmen, die Umsetzung. In der Schweiz ist da noch so eine Motion pendent, die ist jetzt irgendwo in der Kommission, wird das ausgearbeitet. Aber es ist natürlich dann so, oder wenn, also die Firmen sind ja global aktiv und der Content heisst ja nicht, ja, in der Schweiz kannst du ihn dann immer noch anschauen, weil es halt kein Gesetz mehr hat, sondern down is down.
Und die Verschlüsselung könnte halt dann auch
genau
global aufgehoben werden. Da, da gibt es ja eh schon andere Bestrebungen
von ja, der auch dort
in UK der und so.
Der Europäischen Union weiss man ja, die Belgier und die Spanier sind jetzt ein bisschen federführend, dass man dort das eigentlich möchte können umgehen, dass die Strafverfolgungsbehörden da mehr oder weniger können fusten, wie sie wollen. Dort ist momentan das grosse Veto ist noch Deutschland, was sich da querstellt. So far.
Also, und meinst du, wenn jetzt das Gesetz kommt, was ja offenbar eigentlich sicher ist, werden die Messenger-Dienste wirklich von sich aus dann einfach sagen, so, okay, wir dürfen jetzt Verschlüsselung aufheben oder lassen sie es eher darauf ankommen und warten mal einen Gerichtsfall ab?
Ich glaube, sie lassen es darauf ankommen. Weil, also Signal sowieso schon aufgrund von ihrer Policy und ich kann mir halt nicht vorstellen, also Ich kann mir eher vorstellen, dass es irgendeine Art von Backdoor gibt, dass wenn es wirklich heisst, hey, da und da haben wir konkreten Anlass, dass irgendetwas über WhatsApp verschickt worden ist, dass der Zuckerberg da irgendwie sich etwas überlegt, wie er doch Content liefern, aber nicht pauschal, weil das wäre ja ein Milliardenverlust für ihn.
Oder wenn die Leute alle, aha, so, ja, okay, ja.
Oder?
Ja, und auch in der dann musst du den ganzen Content ja wieder analysieren. Das braucht, also ja. Selbst wenn du es über Algorithmen machst, dann braucht es ja sau viel Rechenleistung im Jahr, um das...
Eben genau, die Infrastruktur ist dann noch die andere Frage. Also, und das alles... Und darum ist das Gesetz ja nicht wegen seinem eigentlichen Ziel, sondern halt wegen der Umsetzung, die überhaupt nicht überdacht worden ist, steht stark in der Kritik. Also man weiß gar nicht, wie soll das denn in Praxis funktionieren? Es hat sich wieder keinen überlegt, oder?
Ja, das ist ja so ein generelles Problem, dass einfach so Lawmakers oder die verstehen das Internet einfach nicht. Das ist einfach immer noch Neuland.
Ja, yeah, absolut. Genau. Mhm. Ja, wir werden sehen, wie das denn umgesetzt wird. Eben, man kann davon ausgehen, dass in den kommenden Tagen das unterschrieben wird und irgendwann dann im Sommer gilt. Wir harren der Dinge, die da kommen. Und somit wechseln wir jetzt unsere Kategorie und gehen in Big Screen.
Play the Pack Tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Jawohl, wir haben heute, wie gesagt, zwei Sachen im Big Screen. Und zuerst reden wir über Moonrise. Ein Anime, das ist mir eine total fremde Welt. Seit Mila Superstar habe ich nie mehr irgendwelche Animes geschaut. Vielleicht noch Pokémon.
Hey, Mila Superstar war super gewesen. Also, ja. Das, Moonrise ist ein Anime, der ist seit 10. oder 11. April. Du kannst jetzt auf Netflix schauen. Der stammt mal, untypisch für einen Anime, nicht von einem Manga ab, sondern von einem Buch von Tou Ubukata, heisst der. Das ist ein japanischer Autor. Und Moonrise spielt so in einer nicht allzu fernen Zukunft. In der geht es der Menschheit auf den ersten Blick blendend. Die Erde ist wirklich ein wahres Utopia, frei von Diskriminierung, Krieg oder Verschmutzung. Zu verdanken, dass die Menschen, wie können es auch, wie wir es aktuell haben, anders sein, nämlich an einem globalen KI-Netzwerk. Das hat den Namen Sapientia. Und die lenkt alles in dieser Welt. Also die Menschen lassen sich einfach voll von dieser Lenker machen, was die KI sagt. Darum funktioniert es. Aber selbstverständlich ist es nur auf den ersten Blick so, weil die KI nämlich, die verfrachtet alle Probleme auf den Mond auf. Also Verbrecher, Abfall, wird einfach alles auf den Mond auf verfrachtet. Und die Menschheit hat dort diverse Kolonien gegründet, was natürlich nachher auf dem Mond zu Spannungen führt. Zum Bürgerkrieg sogar, um genau zu sein, zwischen so drei Fraktionen, einer Rebellenarmee auf dem Mond, die Unabhängigkeit will, den Menschen auf dem Mond, die aber zur KI loyal sind, und die Erdenbewohner. Und zumindest in diesem Konflikt findet sich der Hauptdarsteller, der heisst Jack Shadow, was für einen schönen Namen, wieder. Er hat seine Eltern bei einem Terrorangriff von diesen Rebellen verloren und sind sie dann auf Rache nach dem Anführer von denen. Der heisst Bob Skylum. Also bei den Namen heisst sich total über da. Und ja, die Prämisse ist ja eigentlich recht spannend, finde ich. Und vor allem auch die Inszenierung von diesem Anime, da gibt es einfach quasi nichts auszusetzen. Charakterdesigns, die stammen aus der Feder, ich muss es heute nachlesen, von Himoru Arakawa. Die hat auch schon für Fullmetal Alchemist Designs gemacht, die ihr den kennt. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsanime, vor allem die Brotherhood-Version. Dazu kommt ein toller, wirklich orchestraler Soundtrack, den die einmal aus den Socken holt. Der untermalt vor allem die bombastisch inszenierten Kampfszenen phänomenal. Die Kampfszenen, respektive alles Regie geführt, bei dem hat der Masashi Koizuka. Der hat auch schon bei diversen Folgen von Attack on Titan Regie geführt und inszeniert. Und auch das Studio ist das Witch-Studio, also ein renommiertes Studio, das der Anime macht. Aber es gibt ein Rauschen in diesem ganzen Anime, das eben nicht so gut ist, wie das von meinem PC oder vielleicht hörst. Ich habe einfach meinen Teaser vom Anfang noch gar nicht aufgelöst. Da gibt es nämlich einfach, weil momentan die Lüfter von meiner GPU ab und zu anspringen, seit ich Linux habe. Nochmal so ein bisschen dazu. Aber das Problem von diesem Anime liegt eben nicht nur in der Geschichte, weil die ist einfach überladen und schwer nachvollziehbar. Du hast zwar am Anfang führt es schön die komplexen Charaktere ein, die sind vielschichtig, hast du das Gefühl. Zum Beispiel der Jack, der ist am Anfang so ein verwöhnter Sohnemann, der einfach am liebsten möchte den Kopf bretschen, weil er so ein Arsch ist. Und dann lässt sich auch seine reichen Eltern zahlen natürlich, aber im Verlauf der Geschichte entwickelt sich wirklich weiter und wird vielschichtiger Charakter. Und die haben am Schluss schon fast vergessen, dass ihnen nicht so ausstehen kann. Aber das Problem ist vor allem der Zählweise, weil die gumpet zwischen verschiedenen Zeiten hin und her. Das ist ja an sich nichts Schlimmes. Ich habe das noch gerne, wenn wir mit Vor- und Rückblenden arbeiten. Aber es passiert in diesem Anime so viel. Wirklich, in diesen Folgen kommst du sechs, sieben Mal hin und her und du hast keinen Hinweis, wo du dich jetzt gerade befindest. Und weil es einfach alle, weißt du, was irgendwie so im Verlauf von einem Jahr oder von einem Monat sind, sehen die nachher auch nicht anders so aus wie Charaktere.
Hey, das erinnert mich an die erste Staffel von The Witcher auf Netflix. Dort haben sie das auch probiert mit verschiedenen Zeitebenen, wo auch die ganze Zeit hin und her gumpet sind und es hat einfach keinen Mehrwert gehabt, dass es so erzählt wird. Es war einfach nur verwirrend gewesen. Und das hasse ich auch. Ich liebe auch so Rückblendungen und so. Wie gesagt, Lost, meine Lieblingsserie von einer Zeit. Und das war schon sehr verwirrend gewesen, vor allem in den letzten Staffeln. Aber es hat wie Sinn gemacht, dass es so erzählt wird. Aber hier ist es in dem Fall einfach so ein bisschen unnötig und unnötig kompliziert gemacht.
Hey, wirklich, noch schlimmer als The Witcher. Wirklich, es ist schlimmer als The Witcher. Witcher habe ich ansatzhalber folgen, aber da wirklich... Oh. Zum Teil, ich komme nicht mehr raus, wo wir sind. Aber ja, da passiert einfach so viel. Es ist schwierig zu folgen vom Ganzen. Aber nachher ist es noch schlimmer, weil irgendwann ab der Hälfte der Serie werden irgendwelche Subplots eingeführt, die einfach viel zu lang sind und gar nicht nötig wären. Und dafür lässt du viele von den Charakteren, die am Anfang echt schön eingeführt hast, links liegen und die erfahren gar keine Weiterentwicklung mehr, sondern ja, du lässt es einfach links liegen und es wäre viel sinnvoller gewesen, sich auf die Menschen zu konzentrieren, als einfach die Geschichte zu entwickeln. Sie ist so einfach viel zu fest aufgeblasen und auch fragmentiert. Es ist einfach extrem schade, weil mit dem Talent, das dahinter gewesen wäre und vor allem mit der bombastischen Inszenierung viel mehr wäre drin gelegen. Ich kann sagen, es ist ein 9 von 10 Punkten Anime, wenn alles gut wäre gewesen. Und so schaffst du vielleicht ein 6 von 10 Punkten Anime. Also so, bist Fan von Anime und schaust eh alles, dann schaust du es und sonst lass die Finger davon.
Lieber das Buch lesen vielleicht.
Lieber das Buch lesen vielleicht, genau. Das ist vielleicht sinnvoll, die Investition von deiner Zeit.
Vielleicht haben sie ja zu viel aus dem Buch übernommen. Das, also wenn du sagst, dass es so überladen ist mit Storylines und so, das passiert doch noch oft, dass eben bei Adaptionen von Büchern, die nachher in Filmen oder Serien übersetzt werden, dass man bewusst viele Sachen auslässt, weil halt einfach im Buch kannst wie mehr Charaktere einführen oder mehr Abzweigungen machen, wo dann vielleicht in so einem Medium wie einer Serie, nehmen wir an, es geht auch 20 Minuten pro Episode, oder? So plus minus 20 bis 30, so irgendetwas. Dass dann viel zu viel ist, wo auf einmal auf dich reinprasselt und das so ein bisschen zu viel auf einmal erzählt und er nicht richtig bleibt hängen irgendwie.
Hey, aber ich kenne das Buch nicht, aber das kann gut sein. Das ist, wie du sagst, häufiger so, genau das der Fall ist. Voll.
Und alle Episoden verfügbar, nehme ich an, weil es Netflix ist,
oder? Alle Folgen verfügbar sind 18. Und ich weiß nicht, ob es eine zweite Staffel gibt oder nicht. Es ist so ein halboffenes Ende. Kann sein, dass es nochmal etwas gibt. Ich glaube, auch da, ich kenne das Buch nicht und weiss nicht, ob es nachher im Buch noch weitergeht. Gell, ist ja häufiger so die unendliche Geschichte, der erste Film geschaut und dann bist du die Hälfte von dieser ganzen unendlichen Geschichte. Weiter ist es gar nicht gegangen, oder? Kann da hier genau das Gleiche sein. Weiss ich schlicht nicht.
Okay, also eher eine beschränkte Empfehlung, Kevin.
Yep.
gar keine Empfehlung. Aber wirklich nicht ansatzweise eine Empfehlung bekommt ein Film, den ich geschaut habe. Und zwar Cinderella's Curse. Wie ihr am Titel schon unschwer kennt, ist es die 194. Adaption von Cinderella, also vom Aschenputtel. Es geht dort darum, dass es ist eine Horror-Adaption ist. Und das Szenario ist eigentlich grundsätzlich das gleiche. Das ist Cinderella lebt mit ihrer bösen Stiefmutter und ihren bösen Stiefschwestern in einem Haushalt. Sie muss die ganze Hausarbeit machen, sie muss allen da zu Diensten sein, obwohl sie eigentlich die liebliche Tochter ist vom Hausherr. Der Hausherr kommt gar nicht vor in dieser Geschichte. Er ist in der Stadt und man weiß nicht genau, wann er zurückkommt. Und ja, so das ist halt mal schon das generelle Setting, das man kennt. Und das ist einfach, also es wird absolut absurd. Also es heisst, es hat so ein bisschen Splatter-Effekt und zuerst passiert doch gar nichts. Also es geht schon sehr früh darum, dass eben da der Prinz, der Königssohn, auf Brutsuche ist und immer mal mit seinen Eltern vorbeikommt und mal ein bisschen die möglichen Frauen in Augenschein nimmt. Und sie wird natürlich, also Cinderella wird natürlich aus dem draus gehalten und wenn sie widerspricht, kriegt sie gelegentlich mal einen Klepper oder einen Fußtritt und so, aber es ist eigentlich noch harmlos. Und dann auf einmal checkt die böse Stiefmutter, dass die andere Haushälterin, so eine schon eine ältere Dame, dass die jetzt das Cinderella haltet. Und wird unglaublich hässig und fesselt die an den Tisch und sie und ihre beiden Töchter schlachten die nachher einfach ab. Also so mit Schierhaken reissen sie ihre Magenwand auf und rupfen ihre Eyeball, den Augöpfel raus. Und wo die schon halb am Abkratzen ist und um einen Todbettel drüfen sind oder Cinderella und zwingen sie, der Haushälterin jetzt noch den Rest zu geben. Und es ist einfach nur gory. Also völlig ohne jeglichen Zusammenhang und ohne Auslöser und ohne nichts. Plötzlich ist es total, also so hostelmässig blutig. Nur, dass es einfach wahnsinnig schlecht ist. Also es ist eine wahnsinnig schlechte schauspielerische Leistung durchs Band. Die Stiefmutter selber ist noch das Beste, aber das ist halt wirklich so ein bisschen das Magritli auf dem Misthaufen, weil es ist eigentlich alles ganz schlecht. Und dann geht es halt so weiter, dann kommt irgendwann der Ball und sie verliebt sich natürlich in den Prinz und der Prinz versucht das so ein bisschen, ja, vermeintlich stoßt das auf Gegenliebe und so und das ist ja der Cinderella-Plot, oder? Stellt sich aber heraus, der hat eigentlich schon länger ein Verhältnis mit der einen Schwester, also der einen von der Cinderella, ihrer Stiefschwester, und plant eigentlich zusammen mit ihr, aus welchem Grund auch immer, die Cinderella bloßzustellen, vor allem mit einem gefälschten Tagebuch, beziehungsweise mit einem Tagebuch, das Cinderella führt, das natürlich ergänzt worden ist. Und dann dreht Cinderella durch, oder? Also sie findet zuerst ein Buch, das so in Haut eingebunden worden ist.
Natürlich.
Und beschwört dann die sogenannte gute Fee, die einfach ein blutiges, hässliches Monster ist in der Adaption. Die hat dann drei Wünsche. Frei. Und dann tanzt sie zuerst nochmal mit dem Prinz und dann dreht sie einfach durch und fängt an, mit dem gläsernen Schuh den Leuten die Augen auszuhacken und Halsschlag oderen, aufzufetzen und so. Und es ist alles, CGI ist mies, die schauspielerische Leistung ist mies, der Zusammenhang erschließt sich wirklich gar nicht. Und das Problem ist so ein bisschen, die Cinderella ist auch gar keine sympathische Figur. Also not at all. Sie ist genauso nervig wie ihre Stiefschwester, aber noch viel dümmer. Sie ist wirklich einfach ein mega Betli. Während die anderen beiden, vor allem die eine Schwester, die dort die Freundin ist, eben von dem Prinz, die heimliche, die ist zwar auch fies, aber die ist wenigstens nicht völlig verdummt. Also die hat wenigstens etwas in der Birne, was es nicht unbedingt besser macht.
Schön probierst du noch irgendwie die Charaktere zu analysieren in so einem Film. Ja. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Wieso, ja. Flo? Wieso? Wieso tust du so etwas an? Jungs, das ist, der Film ist, wann ist der rausgekommen? 2020? 24, okay.
Ja, man darf nicht, also wichtig, es ist nicht Cinderellas Revenge, es ist Cinderellas Curse. That's two things.
Revenge gibt es auch, oder was? Revenge gibt's auch. Ist das Prequel?
Das weiß ich nicht. Der hat noch eine schlechtere Wertung.
Okay.
Weil schon Cinderellas Curse hat 3.3.
Das ist
immer noch kein Grund, warum du den schaust.
Nein!
Ja, das ist Jungs-Filmhobby.
Ach so.
Das ist aber
immer noch kein Grund.
Ja. Ja. Viel Alkohol und oder andere Substanzen nötig, um das durchzuhalten.
Selbstverständlich nicht. Also, ich trinke nur Hahnenwasser. Und nein, es ist halt einfach wirklich. Wir haben eine Gruppe und wir schauen gerne grottige Filme, also auch so Sachen wie Sharknado 8 und so, oder Plane 9 from Outer Space, oder The Room und so weiter. Und es geht uns halt langsam ein bisschen der kultige Stoff aus. Der, was so unfreiwillig komisch ist und was übrig bleibt, ist eben einfach Sachen, die nur noch schlecht sind. Und der Film geht etwa anderthalb Stunden. Es ist eine britische Produktion und spart euch die Lebenszeit. Das ist Garbage, wirklich.
Danke für die Warnung.
Dann schaue ich lieber Cinderella's Revenge. Das spricht mich mehr an.
meinst. Okay. Mhm. Ja, man kann das ja, man kann es ja machen und vielleicht im nächsten Woche oder übernächst, ich kann man den Spiel in der
0,4 Sterne mehr auf IMDb. The Revenge.
Hat 0,4 Sterne.
Siehst du jetzt?
Hat ja, 3,7. Phänomenale 3,7 und The Curse hat nur 3,3.
Das Filmplakat sieht auch viel besser aus, finde ich. Also, das ist,
Okay. Ja. Ja gut, also wir werden es, ich würde es vorschlagen und dann im nächsten Film oben, dann können wir das ja anschauen. Bisschen höher qualitativ, hochwertigere Ware haben wir in unserer Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Genau. Claire Obscure Expedition 33 oder 33 oder...
Nein, Flo, bitte, kannst du das Französisch aussprechen?
Expedition.
Also, der ganze Name.
Okay, ja, ist schon mal Ecke. Jetzt ist...
Feigling.
Claire Obscure. Aber würde denn Claire nicht mit E schreiben? Oder eben genau nicht? Nein, okay, ich rede mich um Kopf und Kragen. Erzähl einfach, um was es im Game geht.
Also genau, ich habe darüber erzählt, aber dann habe ich gesehen, dass der Kevin da auch im Podcast mitmacht heute und der hat das ganze Spiel schon durchgespielt und ich glaube, er findet, das ist eines der besten Spiele auf allen Zeiten, oder?
Hey, ja, also ich habe wirklich so im Review habe ich geschrieben, es sei in den Top 5 von meinen Lieblings-JRPGs. Dann habe ich eine Nacht so darüber geschlafen und das Spiel hat mich nicht mehr losgelassen, vor allem Geschichte nicht mehr. Und ich glaube, es ist eines der Top 3 Games, die ich jemals gespielt habe. Also Story, echt das komplette Päckchen.
Das ist mal eine Ansage.
Ja, nein, es ist wirklich eine sehr emotionale Geschichte, die mich wirklich recht berührt hat. Die basiert übrigens, das habe ich auch nicht gewusst, auf einem Buch, aber nur sehr lose. Die heisst «Die Horde im Gegenwind». Aber ich habe den Buchbeschrieb gelesen und da geht es tatsächlich um den Wind. Und «Claire Obscure, Expedition 33», wenn wir im Französischen bleiben, geht es ja darum, dass das in einer Welt spielt, wo jedes Jahr so eine mysteriöse Malerin, das ist so eine riesige Personskulptur, ganz weit weg am Horizont, jedes Jahr eine neue Zahl auf ihren Monolith schreibt. Also es ist eigentlich quasi ein Countdown. Und alle Leute, die das Alter erreichen, werden aus ihrer Existenz befreit. Oder,
das ist aber schön formuliert. Aus ihrer Existenz befreit. Die sterben einfach.
Genau. Und das ist seit Jahren so, wo der Countdown geht von 100 Retour. Und jetzt kommt die Expedition 33, die sich auf den Weg macht, dieser Malerin das Handwerk zu legen, aka sie zu töten. Und man spielt Mitglieder von dieser Expedition 33 und mehr darf man eigentlich zu dieser Story gar nicht erzählen, weil es spoilert mir einfach schon viel zu viel, finde ich. Das musst du wirklich selber erleben. Gell, Domi, du hast das Intro, hast du ja gesagt, hast schon als sehr emotional empfunden.
Ja, genau, der Prolog war super inszeniert und es ist einfach so eine Idee, finde ich, wo mich von Anfang an hockt. Das ist einfach so etwas anderes irgendwie, so eine Prämisse, die du sonst nicht, also ich kann mich nicht erinnern, irgend so eine kreative Prämisse in den letzten Jahren irgendwo in einem Game oder sonst in einem anderen Medium gesehen zu haben. Das ist einfach so etwas, wo mich sofort, fährt mein Hirn sofort an zu arbeiten, was für Auswirkungen hat das. Das heisst ja, dass alle Menschen, die in dieser Welt leben, die sind höchstens 33 oder jünger und alle älteren Wünsche gibt es gar nicht mehr. Und das ist irgendwie so,
kannst du so überspringen, wenn du, weißt, jetzt bist du 32 und dann sterben die, die 33 sind und dann wirst du 33, dann bist du schon wieder zu alt und wirst schon nicht mehr umgebracht.
Nein, es gibt keinen Ausweg.
Kein Plothole. Ich hätte da sonst noch kein Plothole entdeckt. Das gibt es auch dort nicht. Okay.
Und genau, ich habe jetzt ein bisschen mehr aus dem Prolog gespielt. Ich bin jetzt irgendwo in dieser Unterwasserwelt. Die wird dir sicher auch noch etwas sagen. Immer noch relativ früh im Spiel. Aber das Geile ist dann auch, dass all die früheren Expeditionen oder das, was von ihnen noch übrig ist, ihre Leichen und all das, was sie erkämpft haben auf dem Weg zur Malerin, dass du das auch wieder entdeckst und so ein bisschen all die Geschichten von all den Leuten, die das schon mal probiert haben, von diesen 70 Expeditionen, die vor dir waren, das auch so ein bisschen miterlebst und das Mysterium aufdeckst, um was es eigentlich geht. Und es ist einfach ein cooler, geiles Storytelling. aber auch einfach vom Pacing her, vom Tempo her, es ist so ein Spiel, wo du einfach nicht kannst weglegen, wo immer irgendetwas Spannendes passiert und du musst einfach immer wissen, wie es weitergeht oder was für spannende neue Gameplay-Elemente die das Spiel konfrontiert. Und es ist einfach perfekt. Es passt einfach alles. Es ist krass.
Ja, das Gameplay-Element, das ich im Review gar nicht erwähnt habe, das für mich einfach auch wieder so ein Schritt in die Vergangenheit zurück war, ist das erste Mal, wenn du auf die World Map raufkommst und dir eröffnet sich die ganze Welt. Vielleicht für die, die es nicht kennen, klassische JRPGs, gehst eigentlich in deine Dungeons rein und dann kommst du in eine Überwelt, wenn du so willst. Die Charaktere sind meistens so viel zu gross für so und dann laufst du so auf dieser World Map durch. Und das war für mich wirklich etwas, was ich seit Jahren nicht mehr in einem neuen Game innen gesehen habe und einfach das Gefühl wieder in einem Spiel, das dir bedeutend vorkommt, sagen wir es mal so. Das hast du schon in anderen Spielen, aber in einem Spiel, wo du weißt, das ist etwas Besonderes, das wieder mal zu haben, das hat mich auch wieder so voll zurückgeworfen in die 90er-Zeit, in die goldenen Jahre von den JRPGs. Das war wahnsinnig gewesen.
Ja, und auch das Kampfsystem, oder? Das ist ein rundenbasiertes Kampfsystem, etwas, das man immer wie weniger sieht, vor allem in den teuren, grossen Produktionen. Final Fantasy hat sich schon jahrelang von dem verabschiedet und geht immer mehr Richtung Actionspiel. Und hier haben wir ein Spiel, das wirklich auf das rundenbasierte Prinzip setzt, aber spannende Twists hat, oder? So zwischendrin.
Genau, ja, vor allem, dass du halt aktiv musst eingreifen beim Kampf. Also du kannst ausweichen, du kannst parieren und du kannst zurückschlagen, wenn die Gegner angreifen. Sonst in der Regel bei so einem rundenbasierten Kampfspiel gibst du deine Befehle, lässt den Controller her und wartest, bis alles durchgespielt hat. Und dort musst du wirklich am Controller hocken. Und sobald die Gegner kommen, musst du probieren, auszuweichen oder zu parieren. Und zu parieren ist tausendmal schwieriger als zu ausweichen, weil das Zeitfenster viel kleiner ist. Und all die Gegner, und es sind wirklich, hey, die Gegnervielfalt ist wahnsinnig. Es tauchen immer wieder neue Gegner auf. Hey, wirklich unterschiedliche Movesets. Und du musst die bei jedem Gegner neu lernen. Und das ist wirklich, es wird nie langweilig wegen dem. Es ist wirklich wahnsinnig, wie viele Ideen dass sie dort durch hatten. Und eben genau, zu verteidigen ist schwieriger, aber es ist dafür, es kann eine bessere Belohnung geben, wenn du es schaffst, jeden Angriff, meistens sind es 3-4 Mal, die sie auf dich einhauen, wenn du die parierst, winkt dann nachher ein Gegenangriff, der meistens mehr Schaden verursacht, als du mit deinem eigenen Angriff verursachst. Es ist wirklich so ein genialer Twist. Und sonst ist auch das System, das du von JRPGs kennst, beim Rundenbasierten. Also überlege genau jeden Zug, was mache ich jetzt? Wenn ist die Person dran mit ihren Angriffen auswählen? Damit du wirklich auch strategisch musst vorgehen. Das Ganze ist aber auch schon vor dem Kampf, wo du deine Charaktere auch noch kannst ausrüsten. Das ist auch so ein spannendes Ding, das habe ich im Review auch nicht erwähnt. Du hast Pictos, nennt sich das. Das ist wie eine Rüstung, die du anlegst in anderen Spielen. Die haben, nebst dem sie deine Statuswerte erhöhen, haben sie eine passive Fähigkeit. Wie zum Beispiel Aktionspunkte, die du im Kampf brauchst, damit du verschiedene Angriffe ausführen kannst, dass du einen mehr bekommst pro Zug oder so. Und das Coole ist, wenn du die Pictos viermal in den Kampf erschienen hast, lernst du die Fähigkeit. Dann geht es in so einen Lumina-Status über. Und für das brauchen Charaktere wiederum Punkte, aber du kannst nachher die passiven Fähigkeiten, zumindest kannst allen Charakteren nachher ausrüsten. Und wenn du das nur viermal musst, entfällt etwas, was die JRPGs die meisten Leute als mühsam finden, nämlich der Grind. In der Regel, wenn ein JRPG grindest, bis du stärker wirst. Und wenn du das nur viermal machen musst, denkst du mal, ah, oh, komm, ich lege ein Hurti an für vier Kämpfe, scheisse, dann habe ich es nachher, dann muss man keine Sorgen mehr machen. Das ist wirklich ein recht cooles System. Auch das, was mich immer genervt hat an den JRPGs, wird hier wie einfach viel einfacher gestaltet.
Das heisst, du kannst schon viel experimentieren mit diesem System in diesem Fall, oder? Also eben, ich habe es jetzt nur so oberflächlich miterlebt, ja. Aber ich habe das Gefühl, es eröffnen sich sehr viele Möglichkeiten,
genau, die du hast. Genau, es gibt unzählige Pictos, unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe ja schon mal heute Morgen einen Screenshot geschickt, oder in der Regel hast du ein Damage Cap in einem Rollenspiel bei 9999. Ich erkläre, ob es gleich kannst du den auflösen. Und ich habe online Sachen gesehen, wo sie 1,6 Milliarden Schaden verursachen. Also, du kannst dich so overpowered.
Du kannst das Game kaputt machen, quasi. Du kannst
kaputt machen, dass der stärkste Gegner einfach One-Shot ist. Aber das ist auch das Coole, du kannst das erst relativ weit im Spiel und dann kannst du ganz so gut sagen, hey, jetzt mache ich die Story fertig, bevor ich so total overpowered bin. Auch das ist vom Gleichgewicht her einfach so gut durchdenkt. Wirklich, es ist absolut genial. Und eben, immer wieder, das Spiel ist von um die 30 Leuten rum, also das Kernteam ist von um die 30 Leuten rum, die das entwickelt haben im Vergleich zu diesen AAA-Games mit Hunderten von Entwicklern. Ist das natürlich einfach krass. Logisch muss sich relativieren, weil sie ja Sachen outgesourcet haben, ich gelesen habe. Also irgendwie Kampfanimationen haben sie in ein südkoreanisches Team von 8 Personen gegeben. Aber eben das Kernteam, das Team, das wirklich eine klare Vision hatte, klar geschaffen hat, ohne dass nicht irgendjemandem, irgendein Chef bei Ubisoft oder so immer im Ecken gelegen ist mit seinen Marketing-Umfragen und was funktioniert und was nicht. Das haben sie nicht gehabt, sie haben das gemacht, was sie wollen. Und das merkst du im Spiel einfach deutlich an.
Es sind lustigerweise, glaube ich, auch noch recht viele Ex-Ubisoft-Mitarbeiter, oder,
sehr viel, die dort arbeiten. Ja, Gründer sind auch Ubisoft, Ex-Ubisoft.
Aber die sind in Paris, oder? Das Studio.
Ja, und es ist noch Montpellier.
Ich weiss, aber Frankreich auf
Frankreich, Alphen. Einfach, es ist wirklich ein französisches
Studio. Darf man das JRPG nennen, wenn es aus Frankreich kommt?
Hey, es hat mir so einen hergeschrieben, aber sie sagen alle, Entwickler sagen, ihre grossen Vorbilder sind JRPGs und das ist auch das, was sie haben wollen machen. Und darum sage ich einfach, es ist ein JRPG. Es ist einfach ein europäisches, respektive ein französisches JRPG. Das darf ich auch schon sagen.
Die Inspirationen sind so offensichtlich. Mhm. Eben die Minimap, die du vorhin erwähnt hast, und das mit dem Kampfsystem, wie das inszeniert ist, erinnert alles so an die Grössen von früher, aber auch an moderne JRPGs. Da finde ich auch, das JRPG als Genre darf man jetzt hier auch verwenden. Was ich noch spannend finde, aktuell ist es so tatsächlich das bestbewertete Spiel vom Jahr auf Metacritic und auf OpenCritic mit 92 respektive 91 durchschnittlicher Wertung. Und es ist das bestbewertete User-Spiel von allen Zeiten im Moment mit einer Wertung von 9,7 von 10 bei fast 5000 Bewertungen. Und es ist abartig. Das ist unglaublich, dass es so einen Konsens gibt in Spielerschaft, dass das Spiel so gut ist, weil sonst ist es immer wie kontroverser, immer wie polarisierte Diskussion. Die einen finden etwas scheiße, die anderen finden es sehr gut und meistens werden Games nur review-bombt, weil sie irgendwie woke sind oder was auch immer. Aber hier ist sich einfach jeder einig, der das gespielt hat. Ja, das ist ja super. Das ist einfach ein sehr geiles Spiel.
Ja, du siehst so, und sie sind, glaube ich, so recht belohnt worden über das Wochenende. Ich glaube, nach dem dritten Tag ist das Spiel über 1 Million Mal verkauft worden. Und das, obwohl es Day One Game Pass ist. Also es können so viele Leute einfach über Game Pass zocken. Vielleicht zum Vergleich, zu Final Fantasy 16 hat nachgeschaut, hat sich bis im März, das ist 2023 erschienen, bis im März hat sich laut Square Enix 3,5 Millionen Mal verkauft.
Das war aber auch nur auf PS5 verfügbar gewesen, dann, oder? Aber mittlerweile auf PC.
Mittlerweile ist es ja auch für mehr verfügbar. Ja. Aber dennoch, ich meine, und irgendwie bei Steam haben sie mal 120'000 Peak gleichzeitige Spielende gehabt. Das ist enorm für so ein Spiel, das vor einen Monat einfach noch quasi niemand auf dem Radar gehabt. Das kommt raus, die Reviews gehen so steil und alles geht einfach steil bei diesem Game. Das ist wahnsinnig. Und sie verdienen so, weil selbst wenn es bei Game Pass zockst, oder nicht bei Game Pass kannst du zocken, es kostet nur 50 Stutz. Und das sind Zeiten, wo die Spiele immer teurer werden, wo der Nintendo hast, wo du von 80 Franken Spiel redet. Und was will GTA 6 über 100 Franken kosten, weil sie so hohe Entwicklerkosten hatten, oder? Und jetzt kommt das kleine Team und landet so ein Hit, wo nicht das Gefühl hast, es sei ein Double A, sondern einfach ein Triple A-Titel und verkaufst es für 50 Franken. Das ist wahnsinnig.
So geil, so Erfolgsstories sind immer cool und ich hoffe, dass sie trotz GTA 6 und Nintendo-Zeug, die noch wird kommen für Switch 2, sie trotzdem vielleicht auch Ende Jahr ein paar Game of the Year Awards werden abstauben. Ich glaube, die Chancen sind gar nicht so schlecht, weil es ist wirklich selten so Release erlebt, die einfach alle gefunden haben. Es ist super. Außer der Phil.
Ja, genau. Und Baldur's Gate hat sie auch gezeigt, dass es auch der Underdog kann schaffen, blöd gesagt. Von dem
stimmt, her. Ja, genau. Es ist eigentlich ähnlich, oder? Das ist also, eine andere Art von RPG gewesen, aber auch so ähnliche Story eigentlich. Larian, ein relativ kleines Studio und dann ein Game, das ein paar Leute auf dem Radar hatten, aber jetzt nicht so die grosse Masse und dann auch, wo von allen abgefeiert wurde, als wäre es das perfekte Game und das beste Game, das je rausgekommen.
Genau. Ja. Kann man nochmal Amen sagen zu dem?
Ja, danke dafür. Klingt wirklich spannend. Ist schon länger kein JRPG mehr gezockt. Vielleicht findet das auch seinen Weg auf meine Festplatte. Tommy, du bist noch oldschool unterwegs gewesen bei einem Remaster von Days Gone. Du bist noch gemutet.
Wir hören dich leider noch nicht, Tommy.
Sorry, jetzt. Noch eine Ergänzung zu Clair Obscur. Das ist verfügbar für PC, PS5 und Xbox.
Ah, ja.
Genau. Noch, falls es Leute hat, die sich das sofort nach dem Podcast abladen wollen. Genau, Days Gone habe ich gespielt. Das ist ein Remaster vom Spiel, das ursprünglich 2019 erschienen ist, auf der PS4 damals. Wir sind, hat das jemand von euch jemals gespielt?
Es ist auf meinem Pile of Shame, muss ich zugeben. Ich habe das tatsächlich gekauft auf PS4. Ja.
PS4 sehr wahrscheinlich. Also es ist, ja. Die PS4-Version ist nicht auf der PS5 gelaufen, auch mit höherer Framerate und so. Aber jetzt ist wirklich wie eine native PS5-Version rausgekommen. Und sie haben das Days Gone Remastered. Und es war eben auch so ein Game, das auf mir ein Pile of Shame war. Ich habe das gespielt, was ist rausgekommen. Aber bei dann zumals irgendwie recht enttäuscht gsi. PlayStation Games sind vor allem so während der PS3 und PS4-Ära sind die so für mich in Begriff von Perfektion gsi irgendwie. Also wenn es PlayStation-exklusives Games rausgekommen ist, dann können sicher gehen, hey, das wird so die Genre prägen, das sind so Blockbuster, die die Messlatte höher legen. Und dann kommt Days Gone raus von einem relativ kleinen PlayStation-Studio und es hat einfach nur okay gsi. Es hat nichts irgendwie krasses gemacht. Es ist einfach okay gsi. Es hat auch bei Metacritic eine Wertung von 72 bekommen. Und ich habe es dann angespielt und die Vibes haben mir voll nicht gefallen. Die Zwischensequenzen waren so unglaublich dämlich gsi. Also Flo, ich glaube, es ist etwa auf dem Niveau von Cinderella. Wie heisst es jetzt? Curse oder Revenge, wo du geschaut hast? Curse, okay. Es ist wahrscheinlich etwa auf dem Niveau, die Dialoge. Es ist wirklich zum Fremdschämen. Und die Zwischensequenzen sind so unfreiwillig lustig gewesen. Und das kennst du einfach so nicht von PlayStation-Sachen. Das ist, aber wenn du es mit einem Last of Us vergleichst, ist das so absolut Trash-Niveau irgendwie. Und der Einstieg ins Gameplay hat mir auch nicht gefallen. Es war irgendwie mega zäh gewesen. Tutorials waren beschissen gewesen. Ich habe irgendwie nach 5 Stunden gefunden, komm, lassen wir es sein. Und jetzt habe ich gefunden, wenn das Remaster rauskommt, gebe ich dem nochmal eine Chance. Weil oftmals ist es bei mir so, wenn mir das Game das erste Mal nicht gefällt, dann ist es vielleicht auch, weil eben nebenbei jetzt viele andere Games gehabt oder bin abgelenkt von irgendetwas. Ich habe es jetzt nochmal probiert mit der Remastered-Version und finde es jetzt viel besser. Vielleicht auch, weil ich nicht mehr so die Erwartungen habe, wie ich sie vorher hatte. Ja, ich habe gewusst, okay, das ist jetzt einfach, ja, manchmal so ein bisschen Trash schon gut. Manchmal tut es so gut. Und so bin ich jetzt da reingegangen. Und ich finde es wirklich lustig, weil es macht vieles anders als andere Open-World-Spiele. Es ist ein Open-World-Spiel, das eben in der Postapokalypse spielt. Es ist ein Zombie-Spiel. Und im Vergleich zu anderen Zombie-Spielen, wie jetzt The Last of Us, hast du halt nicht nur noch einzelne Gegner, die darauf lauern, sondern du hast wirklich so riesige Horden. Also es sind hunderte von Zombies, die teilweise auf dich zukommen. Und es ist einfach verdammt beeindruckend, wenn du am Horizont siehst, so eine Horde von Zombies, die auf dich zurennen und du bekommst einfach Panik und du überlegst dir, okay, fuck, wo kann ich mich verstecken? Wo kann ich mit meinem Motorrad durchfahren? Du bist immer mit deinem Bike unterwegs, der Hauptcharakter, der Deacon St. John, absolut bescheuerter Name, ist nämlich ein Biker und der ist die ganze Zeit mit seinem Motorrad unterwegs. Und das ist so ein bisschen der Reiz von dem. Du weißt nie, wenn die so eine Horde könnte überfallen und musst immer deine Strategie irgendwie on the fly anpassen. Und das Motorrad ist auch noch eine coole Herangehensweise an Open-World-Design. Du bist nämlich wirklich auf das angewiesen. Du kannst zu Fuß die Welt erkunden, aber das ist nicht so gescheit, weil du wirst immer wieder in Situationen kommen, wo du mit dem Motorrad flüchten musst. Und das Motorrad, das musst du gut aufpassen, das musst du reparieren regelmässig, weil das geht kaputt, wenn du zum Beispiel in einen Zombie reinfährst oder wenn du auf rauem Boden rumfährst, geht das mit der Zeit kaputt. Du musst immer wieder nach Benzin suchen und das auftanken. Das heisst, wenn die Welt erkundest, wirst du dann einfach gezwungen, wenn du dann zum Beispiel so eine Siedlung siehst, und du willst eigentlich gar nicht anhalten, weil du weißt, das sieht irgendwie verdächtig aus. Da will ich eigentlich nicht in die Häuser reingehen, aber du musst, weil du kein Benzin mehr hast. Dann musst du Benzin suchen, tanken und schnell weiterfahren. Und der Zwang, dass du so ein bisschen an das Motorrad gebunden bist, finde ich noch recht lustig. Und etwas, was halt von anderen Open-World-Spielen tut unterscheiden. Und von dem her bin ich jetzt so viel zufriedener mit der Erfahrung. Eben, die Story lässt mich absolut kalt. Das ist einfach etwas. Und der Zählweise ist auch absolut eben dämlich. Und es geht einfach im Kern darum, dass Deacon St. John das Gefühl hat, dass seine Frau gestorben ist, wo die ganze Apokalypse angefangen hat. Und dann fängt er raus, sie ist vielleicht gleich am Leben. Und du suchst sie. Und es ist wirklich nicht der Rede wert, sondern es ist einfach die Gameplay-Moment ist das, wo mich motiviert behaltet. Genau, was man zur PS5-Version noch muss sagen, die ist technisch überarbeitet worden, die läuft höhere Auflösung, die läuft flüssiger, hat ein neues Beleuchtungsmodell anscheinend, das besser so aussehen. Aber ich finde, man sieht schon, dass es PS4-Spiel ist. Also es sieht jetzt nicht irgendwie bahnbrechend aus. Einzig eben die Momente, wo die Hunderte von Zombies auf dich zurennen, das ist etwas, was ich so auch noch nicht in einem neueren Spiel gesehen habe. Das finde ich immer noch beeindruckend. Und sonst finde ich es noch krass, dass es für einen Remaster hat recht viele technische Probleme, die ich jetzt noch entdeckt habe. Und irgendwie würdest du erwarten, ja, come on, das ist ein Remaster von einem 6 Jahre alten Spiel. Da würden wir erwarten, dass zum Launch einfach alles rund läuft. Das ist zum Beispiel eine von der Grafikoptionen ist noch nicht freigeschaltet gewesen, als ich es gespielt habe. Da haben sie gesagt, ja, das wird später kommen. VRR-Unterstützung ist noch nicht freigeschaltet gewesen. Es hat Probleme mit der Lautstärke gehabt. Es hat irgendwie so ganz absurde Momente, wo du irgendwie so mit Leuten redest und der Deacon ist verdammt laut und die Leute, die ihm antworten, sind einfach am Flüstern. Die hörst du fast nicht. Das Motion Aiming funktioniert nicht. Du hast die Option, dass du mit dem Controller mit kleinen Bewegungen kannst zielen. Und das finde ich super, weil das so ein bisschen ist präziser, als wenn du mit dem Stick tust und es erinnert so ein bisschen an Maussteuerung und das funktioniert immer noch nicht. Und da frage ich mich so, hey, why? Wieso? Und ja, das ist so ein bisschen das. Ich würde es allen empfehlen, wo ja, vielleicht eben so ein bisschen Bock auf ein hirnloses Open-World-Gemetzel haben. Wenn du nach einer guten Story suchst, such weiter. gang lieber zu The Last of Us, wenn Zombies auf PlayStation willst. Aber eben, wenn du einfach so ein bisschen willst Zombies abmetzeln, gute Action und mal ein kleines anderes Open-World-Design, dann kann man sich das vielleicht schon geben, würde ich sagen. Ich bin froh, habe ich es nochmal probiert und habe dem nochmal eine zweite Chance gegeben, auf AV.
Cool, wunderbar. Und das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ist das PlayStation Only?
Ja, genau, sorry. Es ist auf PS5 verfügbar. Und die PS5-Version, die jetzt rausgekommen ist, basiert auf der PC-Version, die vor 2 oder 3 Jahre ist rausgekommen. Das heisst, auf PC ist es quasi schon verfügbar. Auf der PS5 ist jetzt einfach noch ein bisschen mehr grafische Optimierung als auf der PC-Version. Und auf der PS5 gibt es jetzt so neue Spielmodi. Es gibt den Permadeath-Modus. Das verstehe ich nicht, wieso Leute das spielen. Das ist ein Modus, wenn du einmal stirbst, musst du das ganze Game von Anfang an wieder anfangen. Und es gibt Leute, die das hure abfeiern. Aber stell dir vor, du hast irgendwie 15 Stunden gespielt, stirbst, und dann musst du...
Das ist so Hardcore in Diablo, ja. Und so gibt es das ja auch, ja.
Aber ja. Ja, das kannst du machen. Dann gibt es noch so einen Arcade-Modus, wo du nur gegen die Zombie-Horde musst kämpfen. Und das gibt es nochmal separat zum Kaufen auf dem PC. Also eigentlich auf PC und PS5 ist es verfügbar, genau.
Alles klar, das war Days Gone gewesen. Und bei uns ist die Folge Gone. Wir sind nämlich am Ende vom Techtelmechtel-Folge 251. Danke vielmals fürs Mitreden, Jungs, und danke euch draußen fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Ciao miteinander.